NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Skandal um falsch deklariertes Fleisch. Auch Deutschland ist in großem Maß betroffen. Dazu auch der Kommentar. Studie zu Krankenhäusern. In kaum einem anderen Land wird so viel operiert wie in Deutschland. Verbot bleibt. Die Verkehrsminister wollen Radarwarngeräte nicht freigeben. Platzvergabe beim NSU-Prozess. Das Oberlandesgericht räumt eine Panne ein und 5 Milliarden mehr. Die Zypernrettung wird teurer als geplant. Und wir beginnen mit dem Thema Fleisch. Pferdefleisch im Hamburger oder in der Lasagne. Wer den letzten Skandal noch in unangenehmer Erinnerung hat, dem dürfte jetzt endgültig der Appetit vergehen. Denn Europa hat wieder einen Fleischskandal oder besser gesagt, der alte Skandal ist wieder akut. Ein niederländischer Großhändler hat offenbar 50.000 Tonnen falsch deklariertes Fleisch ausgeliefert. Und wieder könnte Pferdefleisch dabei sein. Die Ware ging an mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland. Die deutschen Behörden wurde heute von den Kollegen aus den Niederlanden informiert. Aus Berlin berichtet Arne Meyer.
Neue Schlagzeilen, alter Skandal. So stellt sich momentan die Lage dar in Sachen mutmaßlich in den Niederlanden falsch deklariertes Pferdefleisch. Zumindest ließen sich so die Äußerungen von Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner am Rande der Agrarministerkonferenz in Berchtesgaden erklären.
Es war Bestandteil der laufenden Ermittlungen in ganz Europa, in dem Fall jetzt in Holland. Und deshalb sind über das Schnellwarnsystem natürlich dann die betroffenen Länder in ganz Europa informiert worden, die jetzt ihrerseits wieder die Lieferströme nachvollziehen.
Bereits seit Februar spüren die Behörden in Europa falsch gekennzeichneten Produkten mit Pferdefleisch nach. Die jetzt aufgetauchten insgesamt 50.000 Tonnen, die eigentlich ausschließlich Rind enthalten sollten, haben damit zu tun. Der im Fokus stehende Fachhändler aus den Niederlanden hat nicht nachvollziehbar aufdröseln können, wohin genau die Ware gegangen ist.
Deshalb hat man als vorsorgenden Verbraucherschutz richtigerweise die komplette Produktionsmenge aus den Jahren 2011 und 2012 gesperrt bzw. dann zurückgerufen. Und es ist im Rahmen der laufenden Ermittlungen jetzt gekommen und ist sozusagen auch ein Ergebnis der Ermittlungen.
Aber warum taucht die Geschichte erst jetzt auf? Diese Frage stellt Grünen-Bundestagsfraktionschefin Renate Künast.
Deshalb muss man schon erhebliche Zweifel daran haben, ob die Kontrollstrukturen und die Kontrollmechanismen in Deutschland eigentlich ausreichen. Ich meine, es wird nicht genug und es wird nicht gut kontrolliert.
Deshalb forderte Künast die Bundesverbraucherschutzministerin auf, sich mit den Länderkollegen an einen Tisch zu setzen. Nötig ist ihrer Meinung nach ein neues Kontrollkonzept, in dessen Rahmen auch Tests und Überprüfungen zentralisiert werden müssen. Und dabei spüren die Länder den 50.000 Tonnen erst noch nach. Bislang ist nur klar, dass die Ware wohl in 16 EU-Staaten gegangen ist, vor allem nach Frankreich, Portugal, Spanien und Deutschland. Hierzulande könnten 124 Betriebe beliefert worden sein.
Es ist praktisch fast jedes Bundesland in Deutschland betroffen und natürlich werden hier die Waren auch zurückgenommen,
sagte Aigner, die auch betonte, gefährlich für die Gesundheit sei der Verzehr nicht. Für die Lebensmittelwirtschaft kommen diese neuen Schlagzeilen zur Unzeit und so überschatteten sie auch die in Berlin stattfindende Jahrestagung des Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde, kurz BLL. Er hat kriminelle Energie einiger weniger als Hauptursache für den Skandal ausgemacht und bei der Gelegenheit heftige Kritik an der Politik geübt. Sie habe aktionistisch hysterisch auf die jüngsten Lebensmittelkrisen reagiert, bemängelte Markus Girnau, Mitglied der BLL-Hauptgeschäftsführung.
Beispielsweise zu sagen, wir brauchen eine bessere Herkunftskennzeichnung. Wir haben hier Rindfleisch eigentlich betroffen, wo wir schon eine Herkunftskennzeichnung haben. Trotzdem ist kriminelles Handeln passiert. Man sollte nicht einfach schnell Maßnahmen machen, sondern überlegen, welche Maßnahmen sind die fundiert und bringen die was einfach zur Ursachenbeseitigung.
Aus Berlin berichtete Arne Meyer. Ausgangspunkt des jüngsten Skandals ist, wie berichtet, ein Betrieb in den Niederlanden, der über mehrere Jahre Pferdefleisch mit Rindfleisch vermengt und falsch deklariert haben soll. Der Großhändler hält die ganze Aufregung für übertrieben, wie Ludger Kaczmierczak berichtet.
Willy Selten ist ein echter Brabanter Landbursche, ein hemdsärmeliger Typ, kumpelhaft, zupackend, zuweilen etwas unwirsch. Mit seinem Fleischgroßhandel in Oss bei Sertogenbosch hat er sich eine nette Existenz aufgebaut. Er besitzt nicht nur einen umgebauten Bauernhof am Stadtrand, sondern auch ein Häuschen in Spanien. Als im vergangenen Februar die Lebensmittelkontrolleure in seinem Betrieb auftauchten und in zwei Rindfleischproben Pferdefleisch nachweisen konnten, gab sich Selten betont gelassen.
Heel veel kamotie over... Misschien één paard.
So viel Aufregung um vielleicht ein Pferd konnte der Unternehmer nicht im geringsten nachvollziehen. Die Behörden wollten seinen Betrieb stilllegen, doch Selten erwirkte per einstweiliger Verfügung, dass er unter Aufsicht weiterarbeiten durfte, jedoch ohne Erfolg. Heute ist das Firmengelände verwaist, die einst 125 Mitarbeiter, darunter 85 Polen, sind weg. Der Fleischgroßhändler soll Konkurs angemeldet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche. Auch für Philipp den Auden vom Verband der Lebensmittelindustrie steht fest, dass der Unternehmer gegen das Gesetz verstoßen hat. Das besagt, dass jedes Glied in der Nahrungsmittelkette nachweisen muss, wo bestimmte Produkte oder Grundstoffe herkommen. Das ist hier nicht der Fall. Hier hat jemand vermutlich absichtlich Spuren verwischt. Das ist übrigens strafbar. Wir nennen so etwas Kriminalität. Den Beteuerungen der Behörden, wonach der Verzehr des Schummelfleisches die Gesundheit nicht beeinträchtigt, schenkt Babs van der Stark vom niederländischen Konsumentenbund wenig Vertrauen. Schließlich könne keiner genau sagen, was dem Rind so alles untergejubelt wurde. Inwiefern wir hier eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucher ausschließen können, erscheint mir daher noch unklar. Die Lebensmittelbehörde schließt eine solche Gefährdung zwar aus, lässt aber offen, worauf diese Einschätzung basiert. Und selbst wenn tatsächlich keine Gefährdung vorliegt, so wollen die Konsumenten doch wissen, ob da Sachen im Fleisch sind, die da nicht reingehören. Der Fleischhändler Willy Selten hat angekündigt, rechtlich gegen die Kontrollbehörde vorzugehen. Die Rückrufaktion sei unbegreiflich, ließ er über seinen Anwalt mitteilen. Das Fleisch könne ohne Bedenken gegessen werden. Es sei unter Aufsicht der Behörde verkauft worden. Was für eine Aufregung um vielleicht ein Pferd.
Aus Den Haag berichtete Ludger Kacmierczak. Wieder mal hat der Betrug mit Fleisch offenbar europäische Dimensionen. Maßnahmen zur besseren Kontrolle des Handels, wie sie EU-weit beschlossen wurden, konnten das nicht verhindern. Tut die Europäische Union genug, um die Verbraucher zu schützen? Der Kommentar dazu aus Brüssel von Sabine Henkel.
War da was? Nö. Da hat nur mal wieder jemand Pferde zu Rindern gemacht. Sonst nichts. In den Fernsehnachrichten kurz erwähnt, in den Zeitungen nebenbei bemerkt, die Aufregung hält sich in Grenzen. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und gewöhnt sich einfach an alles, auch an die Geschichten vom Pferd. Der neue Pferdefleischfund ist ja auch wirklich nicht überraschend. Er resultiert vielmehr aus den verstärkten Kontrollen, die im Februar EU-weit beschlossen wurden. Oder dachte tatsächlich irgendjemand, jetzt, da alle Fleischpakete auf Herz und Nieren geprüft werden, findet sich kein Falschfleisch mehr? Das wäre dann tatsächlich eine Sensation, die bleibt aber aus. Die Fleischmafia betreibt noch immer ihre Geschäfte und wird es auch in Zukunft tun. Denn die EU braucht viel zu lange, um sich zum Durchgreifen durchzuringen. Abgesehen davon weiß sie auch nicht wie, was überhaupt nicht verwundert. Denn Betrug können weder die Kommission noch die geballte Verbraucherschutzministerriege verhindern. Kein Gesetz der Welt stoppt Betrügereien, genauso wenig wie Autodiebstahl oder Kindesmissbrauch. Trotzdem gilt, wer das Pferd zum Rind macht und das verschleiert, der betrügt. Der will Geld verdienen um jeden Preis. Dagegen helfen keine Etikettierungsvorschriften, nach denen immer wieder lautstark gerufen wird. Und auch verschärfte Kontrollen bringen Betrüger nicht von ihrem Vorsatz ab, sondern decken den Betrug am Ende bestenfalls auf, wie der aktuelle Fall zeigt. Was also tun? Die EU-Verbraucherschutzminister wirken weiter ratlos und uneins. Die deutsche Ministerin Ilse Aigner fordert, etikettieren und zwar alles, auch Fertigprodukte. DNA-Tests, und zwar flächendeckend und dauerhaft, erwidern ihre Kollegen aus Großbritannien und Irland. Verlassen wir uns lieber nicht auf sie. Setzen wir nicht auf eine effiziente EU-weite Lösung, sondern helfen uns selbst. Das ist im Prinzip ganz einfach. Denn verdächtige Verpackungen tragen bereits einen unübersehbaren und eindeutigen Warnhinweis. Das Preisschild. Grillwürste für 99 Cent, Hackfleischlasagne für 1,99 Euro oder Billigburger für 1,28. Was kann man da erwarten? Bestes Fleisch aus deutschen Landen? Ganz sicher nicht, sondern Abfallfleisch von sonst woher. Egal, was im Kleingedruckten auf der Verpackung steht, die Zahlen auf dem Preisschild sind verräterisch. Die Konsequenz muss heißen, Finger weg. Das Produkt ist nicht attraktiv und preiswert oder gut und günstig, sondern billig und minderwertig. Wem das egal ist, bitte sehr, der greife zu und beschwere sich nicht. Er muss dann eben damit leben, wenn er in Pferd und nicht in Rind beißt.
Sabine Henkel kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Ein neues Kniegelenk, eine neue Hüfte oder eine Operation an der Wirbelsäule. In kaum einem anderen Land kommen Patienten so oft unters Messer wie in Deutschland. Dass in deutschen Krankenhäusern rekordverdächtig viel operiert wird, darauf hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hingewiesen. Gesundheitsminister Bahr will gegensteuern. Er sieht die Ursachen in Fehlanreizen im System. Im Klartext, wer häufiger zum Skalpell greift, der verdient auch mehr. Caroline Gagidis berichtet.
Ob Knieoperationen, Krebsbehandlungen oder ein neues Hüftgelenk, in kaum einem anderen Land operieren die Ärzte in den Krankenhäusern so oft wie in Deutschland. Das zeigt ein Bericht der OECD. Nur in Österreich greifen Ärzte noch häufiger zum Skalpell. 240 Operationen je 1000 Einwohner und jedes Jahr kommen weitere 3% hinzu. Für Bundesgesundheitsminister Bahr von der FDP sind mehr Operationen nicht automatisch gut für die Patienten.
Wir wollen, dass die Krankenhausversorgung für die Menschen besser wird. Es darf nicht ein Fehlanreiz sein, besonders viel machen zu müssen für ein Krankenhaus, sondern das Ziel muss es sein, gute Qualität und gute Versorgung für die Patienten zu gewährleisten.
Doch nicht immer bedeutet mehr eben auch besser. Studien zeigen, technische Innovationen machen nur einen kleinen Teil des Anstiegs aus. Auch der demografische Wandel führt lediglich zu einem Anstieg um ein Drittel. Fritz-Uwe Niethardt ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. Für ihn liegt die Ursache für die Entwicklung auch im Vergütungssystem. Denn konservative Behandlungen wie Krankengymnastik seien oft nicht nur langwierig, sie würden dem behandelnden Arzt finanziell kaum nützen.
Beispielsweise bekommt ein niedergelassener Orthopäde für die konservative Behandlung eines Wirbelsäulenerkrankten im Jahr 120 Euro und eine Fallpauschale für die operative Behandlung derselben chronischen Schmerzkrankheit bringt 12.000 Euro. Das ist also 100-mal mehr.
Diesen Vorwurf will Georg Baum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft so nicht im Raum stehen lassen. Er sträubt sich dagegen, das deutsche System mit Ländern wie Mexiko oder Estland zu vergleichen, wie es die OECD macht. Dass in Deutschland viel operiert würde, für Baum ein Qualitätsmerkmal und ein großer Vorteil für die Patienten.
Diese Menschen können schmerzfrei am Leben teilnehmen, weil es diese Möglichkeiten gibt und weil wir so ein hervorragendes System haben, spricht sich auch rum, dass gute Qualität gemacht wird. Deshalb haben wir höhere Zahlen als andere Länder.
In Zukunft sollten die Kassen bei der Honorierung der Krankenhausleistung mehr auf Qualität achten als auf Quantität. Das zumindest wünscht sich Bundesgesundheitsminister Bahr.
Wir wollen jetzt genauer hinschauen, wo liegen diese Fehlanreize und wie können wir bessere Anreize setzen. Denn eins ist auch klar, ein Krankenhaus, was gute Arbeit leistet, soll ja durchaus auch mehr operieren. Aber es darf nicht gelten, dass alle Krankenhäuser in Deutschland immer mehr machen.
Bis es hierzu aber konkrete Vorschläge gibt, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Und bis dahin bleibt es für Patienten fraglich, ob ihre Operation wirklich notwendig ist oder nicht.
Für Raser sind es schlechte Nachrichten, die da aus dem hohen Norden kommen. Blitzerwarngeräte bleiben verboten. Das haben die Verkehrsminister von Bund und Ländern bei ihrer Konferenz in Flensburg beschlossen. Ein Vorstoß aus Sachsen, die Radarwarner zuzulassen, fand keine Mehrheit. Darüber hinaus hatten die Minister aber noch eine breite Themenpalette abzuarbeiten. Unter anderem ging es um gelbe Warnwesten, die künftig in allen Fahrzeugen bereitliegen sollen. Vor allem aber ging es um die Frage, wie die teure Verkehrsinfrastruktur noch bezahlt werden kann. Über die Ergebnisse der Konferenz berichtet aus Flensburg Werner Junge.
Der große öffentliche Aufreger, das vermeintliche Nein zu Apps, die vor Radar fallen waren, spielte bei dem zweitägigen Treffen der Verkehrsminister im Kraftfahrtbundesamt über der Flensburger Förde eigentlich eine Nebenrolle. Mehr Routine, auch das Ja zur Pflicht für gelbe Warnwesten. Schlechte Nachrichten für Schwarzfahrer. Das Verwarngeld steigt um 20 auf 60 Euro. Und auch außerhalb von Bayern sollen nun Warnschilder Geisterfahrten verhindern können. Das große Thema, der Geldmangel, um Autobahnen, Straßen und auch Wasserwege instand zu halten. Eine Kommission unter Leitung des ehemaligen Bundesverkehrsministers Kurt Bodewig soll pünktlich nach der Bundestagswahl dazu ein Papier für die neue Koalition vorlegen. Schleswig-Holsteins Landesverkehrsminister Reinhard Mayer, SPD, als Gastgeber an der Förde zu den Dimensionen.
Wir haben festgestellt, dass wir jährlich im Grunde genommen ein Defizit von 7,2 Milliarden Euro haben zur Herstellung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Das gilt für Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen, für Straße, Schiene, Wasser. Das ist aufgeteilt in ein jährliches Defizit. Wir haben also jährlich schon zu wenig. Und dazu gerechnet ein Nachholbedarf über 15 Jahre, um überhaupt die Verkehrsinfrastruktur fit zu machen.
Peter Ramsauer, CSU, war als Chef des Kraftfahrtbundesamtes Gastgeber, als Bundesminister Gast der Bundesländer. Er versicherte, die Verkehrsminister im Bund und Ländern zögen in Sachen Finanzierung an einem Strang. Es sei
in den letzten 2-3 Jahren gelungen, in der Öffentlichkeit ein anderes Bewusstsein für die Frage zu schaffen, was ist uns Verkehrsinfrastruktur wert, zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Das größte Interesse an der Flensburger Förde galt dem Thema, das die Minister angeblich nur am Rande interessiert hatte, den Radarwarn-Apps. Bundesverkehrsminister Ramsauer ist dagegen.
Insgesamt kann man das auch schlicht aus rechtsstaatssystematischen Gründen auch nicht unterstützen.
Den Antrag, die Apps freizugeben, hatten Sachsen und Hessen mit an die Flensburger Förde gebracht. Abgestimmt wurde darüber nicht. Doch 12 der 16 Bundesländer sind dagegen. So wird es bei der geltenden Rechtslage bleiben. Fahrer dürfen die Apps nicht nutzen.
Instinktlos, unsensibel, ein fatales Signal. Die Kritik am Oberlandesgericht München ist heftig, seit bekannt wurde, dass türkische Medien beim NSU-Prozess keinen garantierten Platz bekommen, obschon die meisten Opfer der NSU-Mordserie türkische Wurzeln haben. Jetzt musste das Gericht eingestehen, dass es selbst bei der Akkreditierung der Journalisten einen Fehler gemacht hat. In einer Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht räumte das OLG ein, einige Medien früher als andere über den Start des Verfahrens informiert zu haben. Aus München, Tim Aßmann.
Zu Beginn des Akkreditierungsverfahrens passierte der Pressestelle des Münchner Oberlandesgerichts eine Panne. Die E-Mail, die den Start der Platzvergabe für Journalisten verkündete, ging an manche Pressevertreter 20 Minuten später raus als an andere. Der Grund: ein technischer Fehler. Betroffen war auch die türkische Zeitung Sabah, die nun in Karlsruhe Beschwerde eingelegt hat. Welche Bedeutung das Verfassungsgericht der technischen Panne beimisst, muss sich noch zeigen. Denn wenn Sabah gleich reagiert hätte, wäre die Zeitung auch mit 20 Minuten Verspätung noch unter den Medien gewesen, die einen Platz erhalten haben. Der vorsitzende Richter im NSU-Prozess hat die Platzvergabe in seiner Stellungnahme für die Karlsruher Richter verteidigt. Er prüfte zwar die 50 Presseplätze in Kontingente für bestimmte Medien, zum Beispiel auch speziell für türkische Journalisten, aufzuteilen. Aufgrund zu vieler verschiedener Kriterien war eine angemessene Unterscheidung aus Sicht des Richters aber nicht möglich. Sollte sich das Bundesverfassungsgericht dieser Sichtweise nicht anschließen und der türkischen Zeitung Recht geben, müssten die Presseplätze voraussichtlich neu vergeben werden. Und der NSU-Prozess könnte wohl nicht wie geplant nächsten Mittwoch beginnen.
Aus München berichtete Tim Aßmann. Das Thema Platzvergabe beim NSU-Prozess belastet inzwischen auch das deutsch-türkische Verhältnis. Einen Eindruck davon bekam Bundeswirtschaftsminister Rösler, der zurzeit die Türkei besucht. Im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Gül war der NSU-Prozess eines der wichtigsten Themen. Güls Anliegen, der Prozess in München müsse auch türkischen Medien zugänglich gemacht werden. Aus Ankara Peter Mücke.
Es ist nicht alltäglich, dass der türkische Staatspräsident einen ausländischen Minister empfängt. Protokollarisch bewegen sich beide nicht gerade auf Augenhöhe. Ein Zeichen der besonderen deutsch-türkischen Freundschaft, heißt es da gerne auf die Frage, warum ausgerechnet Bundeswirtschaftsminister Rösler diese Ehre zuteil wird. Mindestens genauso richtig, die deutsch-türkischen Beziehungen sind angespannt.
Wir haben ein gutes, ein freundschaftliches, aber auch ein offenes Gespräch.
Bei dem es natürlich um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern ging. Deutschland ist der größte Investor in der Türkei und das soll so bleiben. Rösler ist nach Ankara gereist, um hier morgen das deutsch-türkische Energieforum zu eröffnen. Deutsche Unternehmen erhoffen sich in diesem Bereich gute Geschäfte. Aber natürlich ging es auch um unangenehme Themen.
Wir haben auch sehr oft über das Thema NSU gesprochen. Ich habe keinen Zweifel daran gelassen, dass eigentlich alle Deutschen diese menschenverachtenden Morde verurteilt.
Einen gemeinsamen Pressetermin gab es nach dem Treffen nicht. Aus Teilnehmerkreisen verlautete aber, dass Staatspräsident Gül gegenüber Rösler noch einmal seine Erwartung bekräftigt habe, dass der NSU-Prozess in München auch für die türkischen Medien zugänglich gemacht werde. Die Regierung in Ankara wünsche sich offene Verhandlungen, an denen alle teilnehmen können. Ein Anliegen, das ausdrücklich auch Rösler unterstützt. Er verstehe das große Interesse der Türkei an dem Prozess.
Und deswegen hoffe ich sehr, dass schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden kann. Und Lösung heißt, dass natürlich die türkischen Medien auch unbeschränkt berichten können, weil eben hier ein so großes Interesse an diesem Fall besteht. Gleichwohl bleibt es dabei, es liegt in den Händen der Justiz, gar keine Frage.
Eine Einschränkung, die offenbar auch Gül macht. Der türkische Staatspräsident wird mit der Aussage zitiert, er habe volles Vertrauen in das deutsche Recht und die deutschen Gerichte. In einer Rede vor seinem Treffen mit Rösler wählte Gül allerdings schärfere Worte. Die Wirtschaftskrise in Europa habe dort Rassismus, Islamfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit zu einer Quelle ernster Sorge werden lassen, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Anadolu. Dagegen betonte Rösler:
Gar keine Frage ist es, dass wir keinen Zweifel daran lassen, dass wir ein weltoffenes und tolerantes Land sind und dass wir mit aller Kraft gegen solche menschenverachtende Grundideologien vorgehen wollen. Auch daran habe ich in dem Gespräch keinen Zweifel gelassen.
Weitere heikle Themen. Die Türkei wünscht sich schon seit einiger Zeit die Visafreiheit bei Reisen nach Deutschland. Hier konnte Rösler Gül keine Hoffnung auf eine Änderung machen. Beim Thema doppelte Staatsbürgerschaft immerhin signalisierte Rösler als FDP-Chef Unterstützung. Koalitionspartner Union lehnt das jedoch weiterhin ab.
Am Montag feiert Nordkorea den Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung. Und Experten befürchten, dass das Regime diesen Anlass mit dem Abschuss von Mittelstreckenraketen gebührend würdigen will. Weltweit wächst die Sorge vor einer Eskalation der Korea-Krise. Und natürlich stand das Thema auch ganz oben auf der Tagesordnung der G8-Außenminister, die sich in London getroffen haben. Die gemeinsame Botschaft: Nordkorea gefährde mit seinem Kriegsgetrommel die Stabilität in der Region. Aus London, Thorsten Huhn.
Beim Thema Nordkorea waren sich die G8-Staaten völlig einig. Bundesaußenminister Westerwelle zeigte sich hochzufrieden mit der Abschlusserklärung. Die Kriegsrhetorik Pyongyangs, so sagte er, sei in keiner Weise akzeptabel.
Ich begrüße es sehr, dass führende 8 Wirtschaftsnationen der Welt sich hier auf eine eindeutige Haltung zu Nordkorea verständigen konnten. Diese Kriegsrhetorik ist nicht akzeptabel. Sie muss beendet werden. Und dass hier die internationale Gemeinschaft geschlossen auftritt gegenüber Pyongyang, das ist ganz bedeutend und auch wichtig.
Westerwelle lobte in diesem Zusammenhang die konstruktive Haltung Chinas, das versuche, auf Nordkorea mäßigend einzuwirken. Es sei wichtig, dass die Staatengemeinschaft gegenüber Pyongyang mit einer Stimme spreche. Keine Einigkeit herrschte dagegen beim Tagesordnungspunkt Syrien. Hier steht Russland allein gegen die anderen 7 mit seiner Unterstützung für das Assad-Regime.
Alle Seiten wissen, das kann so nicht weitergehen. Aber was das konkret bedeutet, also welche Schritte konkret zu unternehmen sind, darüber gehen die Ansichten auch noch auseinander.
Großbritannien und Frankreich wollen das EU-Waffenembargo aufheben und die syrische Opposition mit Waffen beliefern. Der deutsche Außenminister lehnt das ab. Er ist der Ansicht, dass das dem Land nicht helfen würde.
Manch einer glaubt, eine militärische Lösung sei möglich oder erstrebenswert. Ich glaube, langfristig wird es eine gute Lösung für Syrien nur geben, wenn es eine politische Lösung ist.
Das Waffenembargo gilt noch bis Ende Mai. Bis dahin muss in der EU über eine Verlängerung entschieden werden. Westerwelle tritt dafür ein, der Opposition beim Wiederaufbau der Gebiete zu helfen, die sie bereits unter Kontrolle hat. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Wasser und Strom soll wiederhergestellt und medizinische Betreuung sichergestellt werden.
Wir teilen alle das Ziel, dass man den Menschen helfen muss und dass man vor allen Dingen auch den demokratischen Kräften in der Opposition helfen muss. Aber wir sind noch nicht alle davon überzeugt, dass zum Beispiel Waffenlieferungen dann wirklich in den richtigen Händen landen oder dass sie eben nicht in falschen Händen landen und dann von Dschihadisten, Islamisten und Terroristen eingesetzt werden können gegen die Demokraten.
Westerwelle hofft auf eine politische Lösung, das heißt auf Gespräche der oppositionellen Gruppen mit gemäßigten Kräften des syrischen Regimes. Ein weiteres Thema bei dem Außenministertreffen war die Anwendung sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten. Die G8 drängen unter anderem darauf, dass sexuelle Gewalt in Kriegen stärker verfolgt und auch dokumentiert wird.
Mit Zypern geht es wohl so, wie es mit Griechenland schon ging. Die Rettung wird teurer als geplant. 17,5 Milliarden Euro sollte der Hilfsplan bisher kosten. 10 Milliarden von den Euro-Staaten, den Rest sollte das Land aufbringen. Jetzt aber wird klar, es darf ein bisschen mehr sein. Nämlich über 5 Milliarden Euro mehr. Thomas Bormann berichtet.
Die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission hatten schon gestern Zahlen bekannt gegeben, aus denen klar wurde, Zypern braucht nicht 17,5, sondern 23 Milliarden Euro, um aus der Krise zu kommen. Ja, diese neue hohe Zahl stimmt, sagte heute der zyprische Regierungssprecher Christos Stylianides. Er beschuldigte die Vorgängerregierung unter dem kommunistischen Präsidenten Christofias der Tatenlosigkeit. Im November hätten noch 17,5 Milliarden Euro gereicht. Inzwischen sei der Geldbedarf aber auf jene 23 Milliarden Euro gestiegen, weil die Vorgängerregierung, die bis vor 6 Wochen im Amt war, nichts gegen die Krise unternommen habe. Obwohl Zypern mehr Geld braucht, wird es aus dem Euro-Rettungsschirm nicht mehr Geld bekommen. Es bleibt bei der Summe von 10 Milliarden Euro an Hilfskrediten. Die restlichen 13 Milliarden Euro muss Zypern selbst beisteuern. Das meiste Geld wird von Kontoinhabern der beiden größten Banken Zyperns kommen, die mehr als 100.000 Euro besitzen. Sie werden einen Großteil ihres Vermögens verlieren. Zudem verkauft Zypern einen Teil seiner Goldreserven und setzt ein Sparprogramm um. Morgen und übermorgen wollen sich die Euro-Finanzminister bei ihrem Treffen in Dublin auf die Details des Rettungspakets für Zypern einigen.
Es klingt ein bisschen nach Science-Fiction, aber der Plan ist durchaus ernst gemeint. Die NASA will einen Asteroiden einfangen. Gedacht ist an einen kleinen Brocken, so zwischen 7 und 10 Meter im Durchmesser. Der soll von einem Raumschiff erst aufgegriffen und später dann irgendwo zwischen Erde und Mond wieder ausgesetzt werden. Und all das soll etwa bis zum Jahr 2019 möglich werden, wie Martin Ganselmeier aus Washington berichtet.
In den nächsten 5 Jahren will sich die NASA zunächst einen Asteroiden aussuchen, der zwischen 7 und 10 Meter groß ist. Bis 2019 soll dann ein spezielles Raumschiff den kleinen Asteroiden einfangen und auf eine stabile Umlaufbahn zwischen Erde und Mond bringen. In den 20er Jahren könnten dann Astronauten mit einer neuen Orion-Raumkapsel auf einem größeren Asteroiden landen und Gesteinsproben zurück zur Erde bringen. Was noch wie Science-Fiction klingt, ist für die US-Regierung in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen verspricht sich die NASA neue Erkenntnisse, wie ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde abgelenkt werden kann. Zum anderen hofft die NASA, Asteroiden als Zwischenlandestation auf dem Weg zum Mars nutzen zu können. Sollten die Gesteinsproben auch noch wertvolle Mineralien zutage bringen, dann könnte sich das Unterfangen auch kommerziell lohnen. Die NASA will deshalb mit Privatunternehmen zusammenarbeiten, die sich an den Kosten der Asteroidmission beteiligen und im Gegenzug wertvolle Mineralien nutzen dürfen.
Aus Washington war das Martin Ganselmeier. Eine Tonne wiegt ein ausgewachsenes Tier, so viel wie ein Kleinwagen. Der Wisent ist das größte Landsäugetier Europas. Vor Jahrhunderten wurde es ausgerottet, jedenfalls in freier Wildbahn. Ab heute nun gibt es wieder freie Wisente in Deutschland. Im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen wurde eine kleine Herde ausgewildert. Aus Siegen berichtet Florian Dürr über eine Befreiungsaktion im Namen des Artenschutzes.
Komm, bei drei. Eins, zwei, drei.
Ein Schnipp mit der Zange und der Drahtzaun fällt zu Boden. Der Vorstand des Wisent-Projekt-Trägervereins schneidet den Zaun um die Wisentherde im Rothaargebirge durch. Und zum ersten Mal nach vielen 100 Jahren leben wieder Wisente in Westeuropa in Freiheit. Die Tiere schenken dem geschichtsträchtigen Szenario keine Beachtung und ziehen hinauf zu einer Anhöhe. Sie tun, was Wildtiere gewöhnlich tun, wenn man ihnen zu nahe kommt, sagt Wisentpfleger Jochen Born.
Wir haben dann so peu à peu die Flucht ergriffen, Distanz aufgebaut und werden sicherlich irgendwo jetzt stehen und abwarten, bis wieder Ruhe ist. Und vielleicht haben sie da was ganz Leckeres gerade vor dem Autokonvoi zu fressen gefunden und werden da wieder hingehen.
Die 8 Wisente kamen vor gut 3 Jahren ins Rothaargebirge aus verschiedenen Wildparks und Gehegen in Europa. Dort waren sie an Menschen gewöhnt. Hier in ihrer neuen Heimat lebten die Tiere zunächst in einem Auswilderungsgehege und wurden beobachtet.
Wie die Tiere halt reagieren auf Radfahrer, Fotografen, die sich da vorsichtig durchwursteln oder Jogger beispielsweise. Und die Tiere haben alle immer eine Fluchtdistanz gezeigt, die so ungefähr bei 50 Metern mindestens lag. Und dann sind die eigentlich immer abgehauen und haben das weitergesucht.
Heike Silenius koordiniert die wissenschaftliche Begleitforschung des Artenschutzprojektes. 3 Jahre haben sie und andere Forscherkollegen die Wisente in einem Auswilderungsgehege umfassend untersucht. Denn zu Beginn des Projektes gab es noch einige kritische Fragen.
Zu einem erst, wie es auch überhaupt möglich ist, diese Tiere im Wald zu halten und ob es da irgendwelche Konflikte gibt, aber auch vor allem, wie wirken die halt auch auf andere Wildarten, also gerade auch auf Rotwild beispielsweise, ob es da Konkurrenzsituationen geben wird.
Das Ergebnis war positiv. Die kleine Wisentherde wird keinem Tier etwas wegfressen. Der Trägerverein des Wisent-Projektes geht davon aus, dass sich die wenigen Wisente in den weiten Wäldern des Rothaargebirges kaum bemerkbar machen werden. Bis auf maximal 25 Tiere soll sich die Herde einmal auf natürliche Weise vermehren. Eines der Tiere wird ein GPS-Halsband bekommen. Damit können die Wissenschaftler auch in Zukunft die Wisente im Blick behalten. Außerdem überwachen Tierärzte auch weiterhin den gesundheitlichen Zustand der Tiere. Für Wisentpfleger Jochen Born ist die Freilassung also nur ein Abschied auf Zeit.
bin überhaupt nicht traurig, sondern ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, es ist wie so ein Lebensabschnitt bei Kindern. Jetzt beginnt was Neues. Was jetzt die 3 Jahre passiert ist, das wusste man quasi, man konnte sich seinen täglichen Arbeitsplan so machen und ab morgen beginnt was Neues. Die Tiere haben jetzt halt noch mehr Raum zur Verfügung.
Soweit der Bericht von Florian Dürr aus Siegen und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Die wegen Erkältung etwas angestrengte Stimme bitte ich zu entschuldigen. Am Mikrofon war Marcel Güsken.